Ja, herzlich willkommen, moin, heute zum Podcast Bright New Future. Heute haben wir den jüngsten Gast aller Zeiten, Marc Hamala. Marc, du bist jünger als ich, das hatten wir noch nicht. Wir hatten nur ältere Menschen.
Hat auch mehr Haare als du.
Er hat auch, ja, das sind die 1,5 Jahre Vorsprung, die du hast. Das kommt noch, ne? Ja. Mit 28, du hattest gerade Geburtstag, du bist 27 Jahre alt.
Genau.
Und schon Unternehmer.
Ja, ist man so reingerutscht, ne?
Ist man sehr bescheiden, es war nichts geplant. Ne, was genau machst du?
Ja, ich habe Lampuga mitgegründet. Wir bauen elektrische Surfboards, die schnellsten Jetboards der Welt, bis zu 60 km/h, die ja, so ein bisschen Technologie von Tesla nutzen. Oder das, was Tesla auf die Straße gebracht hat.
Langsam. Ihr baut elektrische Surfboards, Punkt.
Punkt.
Das ist ja schon mal geil.
Genau. Warum baut man elektrische Surfboards? Weil es hier keine Wellen gibt.
Ich glaube... Nee, der Grundgedanke war, es ist bestimmt ganz cool, wenn es funktioniert, wenn man unabhängig vom Wetter ist. Und so richtig, der Surfsport war nie das Ziel, das war eigentlich was Neues schaffen, was es so in der Form nicht gibt.
Ah, und dann habt ihr gesagt, also du hast es ja nicht alleine gemacht, sondern du hast...
Die Idee kam von Benjamin, Benjamin Könsen, der ja, ehemaliger Kollege und dann jetzt wieder Kollege. Der die Idee hatte und mich dann auf den einen der ersten Prototypen da gestellt hat. Und ja, ab da war ich Teil des Projekts und dann haben wir es ja, seit mittlerweile 2011 nach vorne gebracht.
Aber seid ihr Surfer? Nein.
Nee. Also Benjamin so ein bisschen breitensportmäßig, weiß auch ein bisschen, wie man surft, aber mich als Surfer betiteln würde ich nicht. Nee.
Okay, cool. Und dann habt ihr gesagt, wir wollen ein Surfbrett entwickeln, was wetterunabhängig, also ohne Wind, ohne Wellen funktioniert. Und jetzt hast du es gerade auch Jet genannt.
Genau. Ja, eigentlich ist es eine Kombination aus einem Surfboard und einem Jetski und verbindet so die Agilität, die man beim Surfen hat, mit der Geschwindigkeit vom Jetski fahren und ja, versucht so von beiden das Beste zu nehmen und es miteinander zu kombinieren. Und rausgekommen ist dann jetzt ja, sind die Modelle, die wir dann jetzt bei Lampuga im Sortiment haben. Und ja, mal schauen, wo das noch hingeht.
Krass.
Aber wie ist das denn am Anfang? Also wenn man so eine Idee anfängt, also ich habe verstanden, du bist nicht ganz vom Anfang an dabei, aber dann kommst du so um die Ecke und sagst, ich baue jetzt Motoren in Surfbretter rein. Und die meisten Leute, ja genau, mach mal. Aber wenn die dann sehen, Mensch, ihr meint das verdammt nochmal ernst und ihr macht da ein Produkt raus, das funktioniert, und dann sagen ja alle, boah geil, oder? Also
das hat
man polarisiert ein bisschen damit, oder?
Ja, das hat ziemlich lange gedauert. Also Benjamin und ich haben vorher beide auch Investmentbanking gemacht, waren da M&A tätig und man hat eigentlich schon viel mit Trends zu tun, aber selbst die Kollegen da waren immer eher kritisch gegenüber, ja, vor allem aufgrund des Marktpotenzials, so wer kann sich das leisten in der Preiskategorie. Und als das vielleicht zum Produkt, wie man es dann weiterentwickelt, zum allerersten Mal in Kontakt mit dem Prototypen war ich dann 2010, hat mich Benny dazugenommen und es war so das zweite Mal, dass das Brett wirklich im Wasser war und hat mir einen Joystick in die Hand gedrückt und meinte, ja, stell dich mal drauf, fahr mal. War auf dem Alsterlauf und dann, gucke ich mir den Controller an und da war direkt unter meinem Daumen so ein Knopf und ich sagte zu Benjamin, was, wofür ist der Knopf? Ist egal, frag nicht, einfach nicht drücken. Ich sage so, ja, aber der ist genau unter meinem Finger. Also, schon mal ganz gut funktionieren, dass ich da aus Versehen drauf drücke. Und dann war so, ja, frag besser nicht. So, ja, was ist denn dann? Ja, dann gibt das Board einfach Vollgas, du fällst runter und wir können es auf der anderen Seite hoffentlich irgendwo bergen. Und das war so, okay, noch ein weiter Weg zu gehen. Damit sind wir auch noch nicht mal nah dran gewesen, dass es ins Gleiten kommt. Es gibt so viele Dinge, die man einfach selber, wo man Wege finden musste, weil es einfach nicht von der Stange das zu kaufen gibt. Hm. Und die größte Herausforderung war damals wohl, Leute mit diesen Prototypen von einer Vision zu überzeugen, die in der Form noch gar nicht zu Ende gedacht war. Weil damals war es schon auch so gedacht, dass es wahrscheinlich nur Sinn macht für Leute, die die Yacht schon haben und alles andere Spielzeug satt sind. Heute ja, sind wir da ein gutes Stück weiter, was unsere Zielkunden angeht und sehen das Marktpotenzial auch in einer ganz anderen Ecke, als das damals der Fall war.
Aber nochmal zurück zu euch. Also ihr wart damals beide in der gleichen Bank tätig, genau. Und habt dann gesagt, so, wir glauben an die Idee, jetzt kündigen wir da. Oder arbeitet ihr immer noch da oder so?
Nee. Benjamin hat damals gekündigt und ich habe das Projekt dann immer weiter verfolgt und war bei den ja, wenn wir mal auf Sylt waren und da beim Surfer Cup präsent waren oder zum Videodreh auf Fuerteventura oder solche Dinge, wo einfach helfende Hände gebraucht wurde oder in der Werkstatt.
Gesagt, oh, gutes Wetter.
Dann war ich immer da. Ja, der Entwickler des Produkts bin ich nicht. Ich bin eher für das operative Geschäft da. Ich verstehe die Zusammenhänge und stelle manchmal auch doofe Fragen, die sich dann als gar nicht so doof herausstellen, aber ich bin nicht der Entwickler.
Okay, und dann hast du irgendwann auch bei der Bank gekündigt und dann habt ihr gesagt, so, genau, jetzt bringen wir das. Und habt ihr dann Investoren gehabt oder wie ging das dann?
Ab 2014 bin ich da hauptberuflich dabei, als seitdem es absehbar war, dass wir es tatsächlich in Serienreife schaffen und dass wir dann eben auch Gehälter zahlen können. Weil da sprichst du ein Thema an, das ist so. Geld einsammeln in Deutschland ist nicht das Allereinfachste oder allgemein Geld einsammeln ist nicht das Einfachste. Ja. Und mit Dingen, die dann tatsächlich eine neue Kategorie schaffen und wo es Leuten schwerfällt, ein Marktvolumen zu sehen, was substituiert werden kann, das erschwert es dann noch, Geld einzusammeln. Also wenn es dann wirklich innovativ ist und auf etwas ganz Neues abzielt, dann limitiert das die Gruppe an potenziellen Investoren, aber trotzdem haben wir da...
Dann triggerst du die Skepsis an und dann... Okay,
wir haben Leute gefunden, die sich davon überzeugen lassen haben und haben bis Status Quo 1,8 Millionen eingesammelt, was uns jetzt gutes Stück vorangebracht haben jetzt Partner in 49 Ländern und...
Und jetzt ist das Ding in Serien?
Das ist in Serie, ja. Drei verschiedene Modelle mittlerweile und haben jetzt kürzlich ein Büro in Dubai eröffnet, um da den Markt besser abzudecken. Schauen
gerade also doch wieder bei den Yachten.
Ja, ist schon noch. Wir bewegen uns schon noch stark im Yachtumfeld.
Ist das in Dubai denn so eine Art Flagship-Store, wo die Leute dann reingucken und sagen, oh geil, Surfbrett mit Motor und Düsen hinten dran?
Flagship-Store ist ein nachgelagerter Schritt. Wir bauen gerade erstmal, wir haben für die Skalierbarkeit des Produktes gesorgt. Kein Euro in irgendwas anderes investiert, also nicht so wie viele andere es machen und wie jeder, der eigentlich Ahnung zu scheinen hat, immer sagt, fangt mit Marketing an, sobald ihr mit dem Entwickeln anfangt. Bei uns war einfach das Kapital derartig begrenzt, dass wir nicht genau wussten, wie lange es dauert, Lösungen zu finden, dass es in Serie geht und deswegen jeden Euro einfach nur in die Entwicklung gesteckt haben und dann so ein bisschen nach alter Credo, was gut ist, verkauft sich auch und haben dann parallel zum Markteintritt und Marketing begonnen. Und deswegen haben wir erstmal Produkt skalierbar gestaltet, dann sind wir in den Vertrieb gegangen, haben da die Vertriebsstrukturen skalierbar gestaltet. So, es bringt einem nichts, wenn man auf einmal eine virale Kampagne hat, die weltweit verkaufen könnte und man noch nicht mal weiß, wie man von A nach B bringt,
bringt.
Genau. Und Kunden, die in der Preiskategorie Produkte kaufen, das fängt bei 10.000 Euro an, die wollen es lieber gestern als morgen haben.
Ja,
und da sind wir gerade in dem Schritt, dass wir die Skalierung des Vertriebs, das haben wir eigentlich so jetzt ganz sattelfest aufgestellt. Und jetzt sind wir gerade dran, auch die Brand skalierbar zu gestalten, weil wir verkaufen an Menschen in verschiedenen Kulturen, verschiedene Interessenlagen komplett anders aufgewachsen und ein anderes Statusempfinden. Und da muss auch das Marketing skalierbar gestaltet sein, weil was uns hier gefällt oder was Leuten in Miami gefällt, gefällt zwangsläufig nicht den Leuten in Dubai oder auch in China. Und da muss man so ein...
Aber was vielleicht auch mega smart ist in diesem Fall, ist, ihr habt ja letztendlich ein Produkt, wo die Leute am Anfang sagen, ja, baut mal, ne? Klar, logisch, will jeder haben, aber die Leute müssen einem das ja erstmal abnehmen. Wenn du dann erstmal in die Garage gehst, so richtig Stealth-Modus anmachst und das Ding zusammenschraubst und dann auf einmal rauskommst und sagst, übrigens, hier ist das Ding, dann gucken die halt ganz anders. Und wenn du dann erst mit dem Marketing anfängst, ist es vielleicht in eurem Fall wirklich ein geschickter Move, weil es ja halt ein emotional beladenes Hobby, Fun-Sport-Produkt ist.
Ja.
Weil sie sagen, okay, jetzt, ich hab's gefressen, die Jungs können das bauen, das Ding funktioniert. Jetzt schlucke ich auch die Werbung, das ist keine Vaporware, das Ding läuft.
Ja. Definitiv. Und wir haben jetzt so eine gewisse Viralität entfachen können, was ja immer so die Variable eines jeden Businessplans ist, die man überhaupt nicht kennt, auf die man nur hoffen kann. Und bei uns hat es wirklich gut funktioniert. Wir haben teilweise dann, wir wussten noch nicht mal, was passiert ist, aber dann sind auch in einem Tag 20 E-Mails aus Neuseeland reingekommen oder mal 20 aus Kanada oder haben sich mehrere Fernsehsender aus Norwegen gemeldet und teilweise ist es uns als kleines Unternehmen dann auch sehr, sehr schwer gefunden, überhaupt rauszufinden, woran das lag. Und So, das beste Beispiel ist noch, dass wir Bestellungen aus Italien reinbekommen haben. Zwei Bestellungen, urplötzlich, so mit nichts gerechnet. Und da wurde uns gesagt, dass Sky Sports Italia oder Italy, keine Ahnung, ein Rennen mit zwei Olympioniken auf Lampugas gemacht hat. Und ja, dadurch haben wir so eine ganz eigene Media Coverage bekommen.
Wow.
Was wir jetzt auch für Oma, ja. Und gehen da viele Partnerschaften ein. Und mittlerweile ist es sogar nicht nur für Oma, sondern wir verdienen damit effektiv Geld, dass globale Unternehmen oder zumindest kontinentale Unternehmen uns in ihre Marketingkampagnen inkludieren.
Und ja, so eigentlich würden die ja sagen, hey, das ist Win-Win. Ne? Und jetzt ist es so, ihr seid schon in der... die sind die Mitsteller jetzt.
Ja, geil. Und das, was wir haben, ist ziemlich unique. Also in der Form, ein Elektroantrieb auf dem Wasser gibt es nicht. Und krass. Wir haben Motoren, die haben ungefähr die Größe einer Apfelsine, also wiegen dann so 1,7 Kilogramm und da kriegen wir bis zu 24 PS raus und das ist halt relativ einzigartig.
Wer hat die entwickelt? Auch der M&A-Kollege von dir?
Oder? Genau, da und Olaf Jakobsen ist ein Doktor im Schiffsbau,
Ingenieurwesen. Ja, ich wollte gerade sagen, wie so ein Baum BWLer.
Ist noch bei uns.
Okay,
ja. Aber Benjamin ist so ein Engineer by Nature, würde ich mal sagen.
Okay,
Der da schon so ein bisschen der MacGyver an der Geschichte ist und immer Lösungen gefunden hat, was super wichtig ist, wenn man einfach nur ein Setzkastenprinzip baut, was ja heute in vielen Rubriken schon möglich ist, dann braucht man, muss man kein MacGyver sein, aber wenn man irgendwo der First Mover ist, bedeutet das immer, dass man neue Wege finden muss, um überhaupt eine Kategorie zu kreieren. Und das haben wir geschafft und sehen jetzt, dass es neue oder andere Unternehmen gibt, die versuchen, bei diesem Trend mitzumachen und da andere Konzepte entwickeln und auf dem Weg sind, es vielleicht auch irgendwann mal in Serienreife zu schaffen. Und am Anfang war es so, okay, das ist irgendwie das, was wir machen. Und ging aber relativ schnell bei uns, dass wir das irgendwie als Proof of Concept gesehen haben. Ja. Und am Ende, überall, wo Märkte groß genug sind, dann interessieren sich immer mehr als eine Partei dafür, des Marktes zu werden. Und am Ende war es genau das, auf das wir immer gehofft haben. Wir mussten aber erstmal verstehen, dass das eigentlich gerade ein Zeichen ist, dass wir da auf dem richtigen Weg waren.
Definitiv.
Ja. Und das haben wir relativ schnell gefasst und dann weiter auf uns konzentriert und haben auch keine Angst davor, dass wir irgendwo kopiert werden, haben relativ schnell den Weg nach Asien gesucht, um da Geschäft aufzubauen. Weil am Ende jeder, der kopiert, ist nicht innovativ und man muss dann einfach diesen Schritt schon weiter voraus sein. Weiterentwicklung darf nicht stillstehen.
Ja. Ihr produziert in Deutschland.
Genau.
Wie viele Bretter laufen denn da so im Monat, im Jahr vom Band?
Wir haben jetzt das Ziel, dieses Jahr bis zu 80 Bretter im Monat bauen zu können.
Ja.
Jetzt in den letzten, im März sind es so 40 geworden und sind da auf einem guten Weg, das weiter zu skalieren. Hatten jetzt vor allem Ware ranzuschaffen, war das größte Problem, um es mal so zu formulieren. Also hatten dann Working Capital Thema zu lösen, weil am Ende, wenn man relativ schnell wächst, bedeutet das eben vor allem, dass man die Produktion vorfinanzieren muss. Und das war ein Thema, was man lösen musste. Ein Problem, auf das man sich irgendwie freut, aber wenn es dann da ist, ist es ziemlich doof. Weil wenn dann was schief geht, kann sein, dass die ganze Fertigung stillsteht, weil am Ende hilft es dir nicht, wenn du 101 Teile hast, aber 102 brauchst. Und
wo produziert ihr?
In Norderstedt.
Norderstedt, ja.
Von hier aus Eppendorf sind das jetzt noch so 15 Minuten bis zu unserer Fertigung ungefähr.
Okay. Aber dafür, dass das jetzt ein Fun-Sportgerät ist am Ende des Tages, ist es ja so, also da sind ja bestimmt auch ordentlich technische Herausforderungen, ne, die da zu bewältigen waren in der Vergangenheit. Ich glaube, du erwähntest mal so Wasserdichtigkeit und ähnliches. Ich meine, was steckt da wirklich hinter? Das klingt ja ganz trivial, wenn man es hört. Ja, wir müssen gucken, dass der Motor noch wasserdicht ist. Ja, logisch. Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne?
Das Problem ist, dass bei allem, was sich bewegt und was eben, wo so viel Ströme fließen und so viel Energie erzeugt wird, um dann eben in Motorkraft umgewandelt oder aus der Motorkraft ins Wasser gebracht werden soll, dass da viel Hitze entsteht. Und die Kombination aus Wasserdichtigkeit und Hitze-Kühlsystem oder der Absorption des Wassers, der Hitze aus dem Motor und des Controllers, allgemein die Kühlung des Systems in Verbindung mit der Dichtung, das ist Das ist ein ziemlich großes Problem, weil da Drücke entstehen. Man darf da nicht schwerer bauen, weil am Ende muss es ins Gleiten kommen. Und da muss man ja auf viele Dinge achten, dass das überhaupt so funktioniert. Das Kühlsystem zu entwickeln hat ziemlich, ziemlich lange gedauert. Überhaupt Magneten für den Motor zu finden, der so hoch drehen kann in der Größe, in der wir ihn bauen, die Hitze dann abkönnen, ohne zu entmagnetisieren, was dann ein Thema ist, wenn es zu heiß wird. Also wenn die Kühlung nicht funktioniert, zerfliegt der Motor, der zerlegt den Controller und damit hat man eigentlich einen Totalschaden. Alles, was dann heil ist, ist die Batterie, und wenn der Schaden da so viel Hitze erzeugt hat, dass dann auch noch die Dichtigkeit irgendwo einen Schaden nimmt, dann ist die Platine auch hin und die Batterie sowieso. Und das ist so ein Problem, was dann auch ziemlich ins Geld gehen kann, was die Entwicklung angeht.
Auch wieder nicht planbar.
Ja, aber lösbar. Und ja, ich glaube, das ist so der größte USP, den wir uns aufgebaut haben. Wir haben auch ein paar Patente anmelden können, aber am Ende, glaube ich, gibt es meistens immer Wege um Patente rum. Und deswegen sollte man sich da drauf nie verlassen. Ich glaube, wir haben viele Lösungen gefunden, die in der Form nicht patentierbar sind, aber von uns in einer Art und Weise adaptiert wurden, was uns einen guten Vorsprung am Markt gibt. Und wir haben da waren anfangs vielleicht so ein bisschen naiv, dass wir dachten, wir erfinden das Rad komplett neu und Dinge müssen noch funktionieren, gerade was Batterien angeht, sind in ein, zwei Sackgassen gerannt, in die aber schon ganz andere Unternehmen gerannt sind, eben Tesla oder auch Boeing. Und da dachten wir, das muss ja irgendwie funktionieren, das passt alles. Funktioniert aber am Ende eben doch nicht, wenn man Lithium-Polymer oder Lithium-Eisensulfat Batterien nutzt, die dann Eigenschaften haben, die man in der Form nicht erahnt hat. Und da erstmal die Mixtur oder die Grundlage der Batterie zu finden, war einer der allerersten Schritte. Und alle anderen findet man dann relativ leicht, wenn man erstmal auf dem Weg ist.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
Ja, wir sind jetzt 26 hier in Norderstedt und 7 in Dubai.
Okay.
Und dann haben wir noch einige, die nur für uns zuständig sind und eingestellt wurden, wo wir Distributionsverträge eingegangen sind, wo ich dir aber die Zahlen nicht genau sagen kann.
Okay, das sind quasi ja Verkäufer in Hongkong oder...
Genau, ja, die dann da
für also die Logistik eben zuständig sind. Also hört Dubai ist auch nicht das günstigste Pflaster, was kostet so ein Board eigentlich, wenn der eine oder andere, der jetzt zuhört, überlegt, ey,
das ist... 10.000 geht's los, hast du gesagt. Hol ich mir noch mal. Das war wahrscheinlich, was ist das Höchste?
10.000 Euro netto ist das, das Produkt, was mir persönlich auch am meisten Spaß macht tatsächlich. Okay. Und hört dann bei 18.500 Euro auf mit der größten Lösung, sind alles Nettopreise immer, mal in Deutschland ja zumindest dazu sagen. Am Ende ist es eine Frage der Skalierung. Eins ist aus Vollcarbon gebaut, ist dadurch nicht so transportabel, dadurch ist die Zielgruppe nicht so groß, dadurch muss man einen anderen Gleichgewichtspreis finden. Dadurch, dass wir tatsächlich alles in Deutschland produzieren, bis auf vielleicht 5%, 10% der Teile, kommt eben ein Preis zustande, den wir aber durch Qualität hoffentlich zu rechtfertigen wissen, sage ich mal. Und Ziel ist es, dass wir irgendwann einen Markt aufbauen, wo der Preis nicht mehr die größte Hürde ist, um einen Massenmarkt zu erzeugen.
Was wäre so ein Preis?
Ich glaube, das ist... auf gar keinen Fall. Das funktioniert in der Form nicht. Aber die 5.000er Kante brutto, da wird man hinkommen. Aber am Ende...
Das wäre schon Massenmarkt, ja. Was kosten Surfbretter?
Denke ich schon.
Ohne Motor?
Surfbretter gehen hoch bis zu 3.500. Man muss Surfbretter bis 3.500, da hat man eine gute Ausrüstung. Und Jetskis, die beginnen eben mit einem Sea-Doo Spark bei 7.000 Euro netto.
Und aber das ist dann
ein absoluter Massenmarkt. Ja. Also der Jetski-Markt hat ein Marktvolumen von 1,5 Milliarden, genauso wie der Surfmarkt ungefähr.
Krass.
Und Dollar jeweils. Und
sag mal, Sachen Safety, ne? Also grundsätzlich die Technologie, die ihr entwickelt und die Forschung, die ihr auch betreibt und da, wo ja auch wirklich viel Herzblut reingegangen ist und Zeit, da kann man ja auch was Gutes mit tun, so eine Art Safety Board oder sowas, ne? Also habt ihr, glaube ich, auch schon mal entwickelt, oder?
Ja.
Habt ihr, das wäre doch mal eine super Idee für so den neuen Baywatch-Film, habt ihr das da mal platziert? So als Product Placement.
Wir haben tatsächlich gestern den Anruf bekommen, dass unsere Szenen, wir waren da drin und hatten auch Produkte da beim Dreh, hat es jetzt aber nicht in den finalen Cut geschafft.
Bei Baywatch?
Ja.
Nein, wirklich?
Ja, leider das Lampuga Boost wurde gegen einen Steher Jetski eingetauscht und die Lampuga Rescues, die da rumlagen, wurden auch rausgenommen, weil der Direktor gesagt hat, er möchte nicht in eine Situation kommen, wo er sich rechtfertigen muss, Produkte eingesetzt zu haben, die ja in der Form noch gar nicht die Verbreitung haben, dass sie so da einfach mal rumliegen und angewendet werden.
Ach, Baywatch wird auch immer noch gedreht.
Wird auch immer noch gedreht
aktuell. Ein neuer Film.
Ach, ein neuer Film?
Ja, mit Zac Efron und The Rock.
Ach so,
und
jetzt check ich das erst. Ach, ja. Das wäre ja mega geil gewesen.
Ja, am Ende.
Ja, im zweiten Teil kommt er dann nicht vor.
Derjenige, der für die Special Effects hat auch einen Emmy dafür gewonnen, von Iron Man zuständig war, hat uns da reingebracht. Der hat ein Produkt von uns und Iron Man 4 soll ja im Dreh sein. Mal schauen, vielleicht ist das ja die nächste Chance und dann schauen wir mal.
Also, zwinker, zwinker, das steht schon fest?
Oder? Nein, okay. Also, da steht noch nichts fest. Aber okay.
Ich würde dann wirklich die ersten drei Teile überspringen, einfach nur, ich habe keine Ahnung von Iron Man, aber den vierten Teil würde ich mir angucken. Da ist das Board, den Typen kenne ich.
Wir müssen den Podcast schnell auf Englisch übersetzen und nach Hollywood schicken.
Okay, Chris Rockman.
Ja, aber auch Product Placement in Filmen ist ein großes Thema. So sind wir wieder Marketing und Reichweite.
Ist es nur in Deutschland verboten oder international?
Das ist in Deutschland nicht verboten. Nee, das hier steht normal. Also, das
macht man ist doch ein bisschen verpönt, oder?
Ich kann nicht auf jedem See damit rumrocken, richtig? Also ich über die Elbe kann ich.
Es kommt drauf an. Überall, wo man motorisiert fahren darf, darf man auch fahren.
Ja.
Es gibt in der Form leider, es gibt in der Form noch keine anwendbaren Gesetze, weil
das juristischer
halt ziemlich neu ist. Genau. Wir haben da ein paar Grenzen unterschritten, was die Länge angeht, weil es fängt dann an bei 2,50 Meter, dann wäre es ein kleines Motorsportboot. Surfbrett ist aber nicht über 2,50 und unsere Produkte auch nicht. Wassermotorräder, die dann da, also Jetskis und ähnliches, die gehen bis 4 Meter, sind aber ausdrücklich nur für Verbrennerantriebe umschrieben und deswegen gibt es tatsächlich kein Gesetz, was uns kategorisiert, außer motorisiertes Wasserfahrzeug und da gibt es nur in Naturschutzgebieten eigentlich Anwendungen, die da komplette Motorisierung untersagen.
Aber wie ist denn das so mit Behörden? Kommen die und klopfen die an und sagen, übrigens,
wir müssen Fahrradhelm tragen.
Das mal regulieren oder habt ihr da, lasst ihr das einfach mal auf euch zukommen?
Das lassen wir zu großen Teil auf uns zukommen. Am Ende, wir haben da ein paar Gespräche geführt und die sind auch auf uns zugekommen, haben uns angerufen und so, die an der Ostsee zuständig sind. Und wir hatten auch schon einige Berührungspunkte mit der Polizei, die aber immer positiv waren und eigentlich.
Ja, die finden das ja geil.
Ja, genau. Eigentlich ist die Frage immer gekommen. Cool, was kostet das? Das kommt wirklich aus Hamburg? Ja, und das war's dann. Und jetzt vor 2 Wochen hatten wir einen Produkttest und einen Rothenburgsort, da die Ecke, da kann man auch Windsurfen. Und da sind wir gefahren und da ist auch ein Polizist dann auf dem Motorrad gekommen und kam so zu uns und meinte so, habt ihr hier was Motorisiertes gesehen? Irgendwie ein Jetski oder sowas? Und wir so, nee, nichts zu sehen, keine Ahnung. Und er guckt uns so an, ja, aber ich wurde hierher gerufen und dann sagen wir, keine Ahnung, unsere Surfbretter vielleicht, die sind motorisiert, die sind auch gut schnell, also elektrisch angetrieben, ja, und ja, aber die sind doch leise, ja, sind leise, sollen wir es mal vorführen, haben es vorgeführt und er meint, ich fahre da jetzt mal rüber und frag, was das soll, das finde ich völlig in Ordnung. Das war dann so das Resultat da.
Ich möchte nochmal zum Product Placement zurück, also ich hatte früher diese Diskussion, oder ich dachte zu wissen, dass es in Deutschland ziemlich verpönt ist, Product Placement zu machen. Ist es gang und gäbe? Ja.
Wie, also bei den öffentlichen Rechten. Wie du das? Also,
nein, ich meine, in jedem Tatort hast du Mercedes, Audi, ja, genau. BMW, so, genau. Da fängt es ja schon an. Ja. Aber wenn ich jetzt, also ich war letzte Woche beim NDR und da musste ich alles abkleben, also ich durfte keine Marken zeigen.
Ja, aber wir sehen uns dann eben eher als Fahrzeug, so wie BMW oder Mercedes, okay, das auch umgehen können. Und am Ende. Das ist tatsächlich auch immer eine Diskussion, inwiefern das Logo zu sehen ist. Unser Logo ist relativ markant auf dem Produkt und eben Teil des Produktes. Von daher ist es schwer zu umgehen. Ein relativ bekannter Kunde von uns, der auch mal aus dem Weltall gesprungen ist, hat da so einen großen österreichischen Brausehersteller als Partner.
Ja.
Und die haben tatsächlich einen Weg gefunden, das Logo wegzubekommen, um ihre eigenen drauf zu platzieren. Aber am Ende haben wir nur die Posts verfolgt und konnten da auch sehen, dass die Viralität schon so weit Leute erreicht hat, dass die Leute selber erkannt haben, dass es ein Lampuga ist und umdesignt ist. Und das war ein gutes Gefühl für so den ersten Marketing-Erfolg.
Und es ist Product Placement so das, wo du sagst, das ist die Königsdisziplin, um etwas.
Ja.
Ja.
Ich meine, Apple hat es so gemacht, ne? Und zumindest Status Quo ist Apple ja, ich weiß nicht, ob noch, aber Apple ist auf jeden Fall ja absolute Champions League, so das höchste Regal, in das man greifen kann. Und ja, die haben damit relativ guten Erfolg gehabt. Und ich glaube, es geht darum, mit sehr, sehr kleinem Budget, also ohne, dass man eigentlich Budget hat, nur seine Produkte hat, eine riesen Zielgruppe zu erreichen. Und das kann nie verkehrt sein.
Genau, und wenn auf einmal David Hasselhoff Nachfolger da mit einem motorisierten Surfbrett, egal ob mit Logo oder ohne, man googelt es und man kommt dann auf euch.
Genau.
Von daher.
Ich glaube, der ist einfach untergegangen. Der hat sich auf das Ding gestellt, war zu schwer für das Teil.
Ja.
Da steht ja nur aus Muskeln, der Typ.
Ja, das ist natürlich doof dann, wenn die Leute dann googeln, ne? So kaputt ist, nicht motorisiert ist.
Ein Google Submarine.
Ja, genau. Ja, cool, super. Ich würde sagen, im zweiten Teil, da werden wir ein bisschen rumspinnen, was ist noch möglich. Ich glaube, wir haben jemanden hier, der in die Zukunft gucken kann. Hast du deine Kugel dabei?
Auf jeden Fall.
Hast du
zwei
da?
Sogar.
Zwei sogar. Oh, die eine für mich. Das machen wir. Ja, danke fürs Zuhören. Und dann bis zum zweiten Teil.
Alles klar.
Tschüss. Ciao, ciao.